Nochmals einen guten Morgen und ich möchte zu Beginn beten, aber ihr könnt alle ruhig sitzen bleiben. Himmlischer Vater, öffne mir den Mund für deine Wahrheit, uns die Herzen, unser Verstand, unsere Ohren für dein Wort, damit wir es aufnehmen können, prüfen können und danach leben können, uns nach dir ausrichten, um dir Ehre zu bringen. Amen. Nun, zu der Frage, ordnet sich meine Frau mir unter oder nicht? Eigentlich habe ich hier im Auto gesagt, bitte tu mir einen Gefallen, wenn die Frage gestellt wird, dreh dich bitte zu mir und sag, darf ich darauf antworten? Sie hat mich 2-3 Mal angeguckt, nichts gesagt und ich dachte, ach, sie hat doch ihren eigenen Willen. Ja, ihr seht, ein interessantes Thema, die Waffenrüstung Gottes. Wir hatten heute so einen Tagesvers, wem viel anvertraut ist, von dem wird viel gefordert. Eigentlich dachte ich mir, genauso ist es, wenn man dir viel gibt, dann fordert man auch viel. Wenn du Christ geworden bist, ein Kind Gottes, dann gehörst du dem Schöpfer, du gehörst Gott, du gehörst ihm. Und das bedeutet, dass der Satan kommt und alles Negative kommt und sagt, wir wollen dich davon abhalten. Warum ist es so? Ist eigentlich unglaublich simpel. Vielleicht kennt ihr Fußballspiele, Basketball, Eishockey, egal was. Wer wird dort angegriffen? Der Torwart? Nein. Der wird angegriffen, der den Ball hat, der gefährlich ist. Er wird angegriffen, sonst niemand. Die anderen werden noch irgendwie so ein bisschen gehalten, aber der wird angegriffen, der den Ball hat. Und so ist auch Paulus. Paulus schrieb das in seinem Epheserbrief. Er war gerade in seiner ersten Gefangenschaft in Rom. Er schrieb einige Briefe und einer davon war der Epheserbrief. Die Sache war die, er sah Tag ein, Tag aus die Soldaten kommen und gehen. Und er hat sich überlegt, wie kann ich das irgendwie bildlich machen, dass die Christen angegriffen werden und dass sie sich schützen müssen. Die römischen Soldaten waren in dieser Zeit allgegenwärtig. Das heißt, jeder hatte dieses Bild. Jeder hatte dieses Bild von einem Soldaten. Wie soll er aussehen? Was ist eine Rüstung? Also hat Paulus sich überlegt und dachte, okay, wie kann ich das denn erklären, dass es wichtig ist, sich zu beschützen? Zum Beispiel diese ganzen Heil, Gnade, Barmherzigkeit. Wie schaffe ich das? Also nahm er sich als Beispiel einen Soldaten, einen römischen Soldaten. Und er schreibt Folgendes. Ich möchte den ganzen Abschnitt vorlesen, aber ich werde halt natürlich nur auf die letzten paar Sätze eingehen. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächtigen, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in den Himmelswelten. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei allem dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Der Gürtel der Wahrheit. Der Gürtel der Wahrheit, also der erste Punkt, er hat hier 6 Ausrüstungsgegenstände benannt und dazu auch noch das Geistliche, der Gürtel der Wahrheit. Wofür brauchen wir den Gürtel der Wahrheit? Wozu brauchte man den? Wozu brauchte man den als Soldat? Ich habe damals Judo gemacht und wir mussten immer unseren Anzug anziehen, so wie so mein Jackett, und dann brauchtest du einen Gürtel und der musste unbedingt nach einer Form gebunden werden. Wenn du das nicht tust, geht er auseinander, dein Jackett oder dein Kimono, was auch immer, flattert rum und du kannst dich kaum bewegen. Das war nicht gut. Das heißt, dein Gegner konnte dich auch irgendwo hier packen und dir richtig wehtun. Also brauchtest du immer einen Gürtel, damit alles anständig ist. Damit du dich auch bewegen konntest. Und hier sagt Paulus, schaut mal, es ist genauso wie bei den Römern. Erstens, du hältst dein Gewand fest, es bleibt stabil, du kannst dich bewegen und du kannst dein Schwert dranhängen. Und diese Wahrheit müssen wir haben. Naja, jetzt könnte ich auch sagen, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Als Pilatus zu Jesus gekommen ist, ihn verhört hat, fragte er ihn, was ist Wahrheit? Das war eine rhetorische Frage. Er wollte nicht wissen, was Wahrheit ist. In der Philosophie früher, Plato, Sokrates und so weiter, war das Standard. Du definierst die Fragen. Also geht man hin und sagt, was ist Wahrheit? Für die ganzen, ja, ich möchte jetzt keinem Anwalt auf die Füße treten. Es sind zwei hier, habe ich gehört. Aber das war früher so, okay, wie definiere ich die Wahrheit? Was ist Wahrheit? Ich kann sie so verdrehen und so verdrehen. Eine Lüge ist nicht wirklich eine Lüge. Es gab selbst, Paul Ekman war einer der psychologischen Forscher für Mikroausdrücke, Körpersprache, und er hat den Begriff Wahrheit erforscht. Wann lügen wir? Wie lügen wir? Was bedeutet Lüge? Und was bedeutet definitiv nicht Wahrheit? Er definierte es so, wenn du Information oder Emotion verheimlichst oder verfälscht, ist das eine Lüge. Das bedeutet, dass der Mensch zwischen 3-mal bis zu 200-mal am Tag lügt. Jetzt sitzt vielleicht einer und sagt, oh, das ist ja schon übertrieben, Paul. Nach dieser Definition ist es richtig. Denn wenn du morgens angekommen bist, hast vielleicht schlecht geschlafen, dir geht es vielleicht nicht gut, das Wetter ist noch nicht berauschend, du lächelst und man fragt dich, hey, wie geht's dir? Und du sagst, ey, danke, gut. Aber dir geht's nicht gut. Du verfälschst die Emotion. Das heißt, Lügen. Du hast gelogen. Natürlich, gegen bestimmte Lügen können wir halt wirklich nichts tun. Das ist einfach so. Und als Pilatus ihn gefragt hat, was ist Wahrheit, wollte er eigentlich sagen, hey, jeder erzählt, was er will, die Definition haben wir nicht. So ist es halt. Und Jesus sagt das hier. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Eigentlich sagt er, es ist mir eigentlich egal, wie ihr die Wahrheit definiert. Es spielt keine Rolle. Unser Fundament ist die Schrift. Das ist die Wahrheit. Und Jesus sagt, das, was hier drin steht, das ist Wahrheit. Ich bin Wahrheit. Gottes Wort ist Wahrheit. Und wenn du dich daran ausrichtest, nach der Schrift, nach der Wahrheit, wirst du in Wahrheit leben. Und du wirst diesen Gürtel der Wahrheit anlegen. Deshalb sagt man auch, die stille Zeit ist sehr, sehr wichtig. Die stille Zeit mit dem Herrn, das ist wichtig. Es werden auch Menschen kommen, die dir sagen werden, du bist nichts wert. Du bist überhaupt nichts wert. Ist das die Wahrheit, dass du nichts wert bist? Nehmen wir mal ein Beispiel mit diesem 50-Euro-Schein. Sagen wir mal, ich habe einen 50-Euro-Schein. Jetzt haben wir vielleicht irgendwo Studenten, Schüler sitzen, Kinder sitzen und ich würde sagen, ich nehme jetzt diesen 50-Euro-Schein, schmeiß den auf den Boden. Würdet ihr ihn trotzdem nehmen? So, die Kinder hier vorne. Logisch, ich auch. Ich war Student. Nehme ich den jetzt und schmeiß den einfach in Dreck rein und trete noch richtig rein, würdet ihr ihn trotzdem nehmen? Logisch. Ich spucke drauf, hau den gegen die Wand und schmeiß den auf den Boden. Hat es trotzdem einen Wert von 50 Euro? Klar, den kann man abwaschen, fertig. Logisch, richtig. Also, egal was man damit tut, die 50 Euro bleiben 50 Euro. Richtig? Richtig. Und so ist es halt auch mit einem Menschen. Wenn man dich beleidigt, diskriminiert, wenn man auf dir rumtrampelt, egal was ist, du verlierst deinen Wert nicht in den Augen des Herrn. Wir verlieren es nicht. Weil das ist nicht die Wahrheit, dass wir nichts wert sind. vor Gottes Augen, in Gottes Augen, sind wir für ihn so viel wert, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Und noch viel mehr, er lebt für uns. Er ist auferstanden, Jesus Christus, und sitzt zu Rechten Gottes und sagt, weil ihr meine Kinder seid, würde ich alles für euch tun. Und ich habe auch gezeigt, dass ich alles für euch tun kann. Das ist Wahrheit. Wir sind in seinen Augen unvorstellbar viel wert. Also, wie können wir denn in dieser Wahrheit bleiben? Das habe ich schon gesagt, dass es einmal durch den Geist der Wahrheit und in Jesu Worten bleiben. Wirklich uns bewusst machen, wer sind wir und was sind wir. Und dort auch so leben. Und uns täglich versuchen täglich in der Schrift stärker zu machen und seine Wahrheiten zu lesen und zu lernen und nicht das, was die Welt uns ständig versucht vorzugaukeln, was die Wahrheit ist. Ein Merksatz, den man sich vielleicht merken sollte, ja, ich weiß, vielleicht irgendwie so ein Deutschlehrer oder irgendwer, der sitzt, der sagt vielleicht so, Merksatz, Paul, da hast du ein Problem gemacht, das sind zwei Sätze. Ich sage, ja, Merksätze, hört sich einfacher an, Merksatz. Gottes Aufgabe ist es, Wahrheit zu sein und Wahrheit zu leben. Das ist seine Aufgabe. So wie wir das heute gesehen haben, der eine führt den anderen, das ist deine Aufgabe, das Richtige zu tun. Ich meine, ich hätte schon die Versuchung gehabt, den irgendwie so runterzuschubsen oder so, dagegen zu laufen. Das hast du gut gemacht, dass du es nicht gemacht hast. Also, Gottes Aufgabe ist, Wahrheit zu sein und Wahrheit zu leben. Unsere Aufgabe ist es, die Wahrheit zu glauben und danach zu handeln. Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen es glauben, wir müssen danach leben. Wir müssen Gott vertrauen, egal wie schwer das ist. Nun, das war ein bisschen schnell. Der Brustharnisch der Gerechtigkeit oder Brustpanzer eigentlich der Gerechtigkeit. Wofür war er da? Der Panzer, es gab früher zwei verschiedene Formen von Rüstung. Ein Kettenhemd und dann nochmal so ein stählernes Gehäuse da, das dir sehr gut und sehr viel geholfen hat. Warum? Weil es ging so bis hierhin und hier waren die lebenswichtigen Organe, so wie das Herz, Leber, Magen und so weiter. Wenn du hier getroffen wirst, stirbst du. Als ein guter Scharfschütze oder guter Kämpfer weißt du, wohin du reinschlagen musst, damit die Person verletzt wird oder stirbt. Und das übt man halt auch immer wieder in der Spezialeinheit. Wohin schießt du, damit du ihn außer Gefecht setzt oder tötest? Ich glaube, jeder, der bei der Bundeswehr war oder so, weiß das. Und er sagt, dieser Gerechtigkeitspanzer muss an euch liegen. Ihr müsst gerecht sein. Ihr müsst gerecht sein. Euer Lebenswandel muss es zeigen. Nicht nur unser Gequatsche. Wie oft sagen wir, ach, wir sind so. Ach, wir sind so. Ach, wir sind so. Ganz ehrlich, ich glaube das den Menschen wirklich nicht. Oft sitze ich und höre mir die Prediger an. Oft sitze ich und höre mir die Evangelisten an. Ich lese mir sehr gerne ihre Biografien durch. Und dann wird oft gesagt, wie viel er oder die Person so viel für Gott gemacht hat. Und boah, und alle so, ich bin da ein bisschen anders. Ich gucke dann so ein bisschen auf seine Familie. Familie. Beobachtet die Familie. Wenn du irgendwas über den Menschen wissen willst, wenn ihr irgendwas über mich wissen wollt, geht mit meiner Frau ein bisschen spazieren und fragt sie. Weil ich kann viel erzählen, wir können viel erzählen. An der Familie, an den Kindern erkennt man, was du eigentlich für ein Mensch bist. Und oft, jetzt zurück zu meinen Missionaren, lese ich, was sie für tolle Sachen gemacht haben. Und dann liest man so als so einen Nebensatz, und die Frau geriet in Depression oder die Kinder sind alle abgefallen, wollten mit dem Glauben nichts mehr zu tun haben. Du sitzt und denkst, natürlich kann es in jeder Familie vorkommen. Bitte versteht mich nicht falsch. Aber wenn man den so preist und dann sieht, was eigentlich er gemacht hat in der Familie, dann denke ich mir, wenn du nicht mal hinbekommen hast, diese kleine Herde, deine kleine Herde, deine Familie zu beschützen, habe ich vielleicht Schwierigkeiten, ihm wirklich alles zu glauben. Oft war das auch so, wenn ich einen Prediger gehört habe und er stand, predigte, und dann habe ich mir seine Frau angeschaut und bei einem gewissen Thema hat sie sich weggedreht und saß dann so. Dann dachte ich mir, danke. Und er sagt, Gerechtigkeit, das muss euer Panzer sein. Als man Plato, den Philosoph, mal verhört hat, warum er dies und das getan hat, hat er einfach gesagt, dann wollen wir durch unser Lebenswandel beweisen, dass es sich bei diesen Vorwürfen um eine Lüge handelt. Nicht durch das Gerede, sondern durch unseren Lebenswandel. Was stimmt nicht. Daran wird man uns prüfen. Unser Lebenswandel. Nun kommen wir zum dritten Punkt, die Schuhe der Evangelisation und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. So. Sind wir bereit, Gottes Wort weiterzugeben oder ist es uns peinlich oder unangenehm? Tun wir alles daran, dass wir Frieden haben? Oder sagen wir, nee, ich knall meinen Willen durch, egal was es kostet. Wenn das der Fall ist, dann haben wir ein Problem mit diesem Vers. Dann haben wir ein Problem mit diesem Vers. Ich schaue immer wieder auf die Zeit, aber trotzdem ein, zwei Geschichten werde ich immer wieder mal erzählen. Als ich Christ geworden bin, war ich halt noch im Sicherheitsdienst. Also bevor ich Christ geworden bin, war ich im Sicherheitsdienst. Und ich habe meinem Trainer damals versprochen, dass ich nochmals das letzte Mal im Sicherheitsdienst bin. So, und er meint, okay, dann mach das, aber dann steh draußen und bewache die Tore draußen. Ich sage, alles klar. Das war so eine typische, in Biestein gibt es ja halt die Motocross-Rennstrecke und abends wird gefeiert. So. Und dann, richtig abends, kommen dann die Rocker. Direkt mal lange Haare und alles so Typen. Und ich stand draußen. Ich dachte, na, Prost, Mahlzeit. Und ich stehe dort, da kam einer raus, wurde rausgeworfen und der Typ stand so richtig aggressiv. Und er guckt mich an. Was? Was? Ich dachte mir so, okay, du machst gar nichts, ganz entspannt. Ich bleib stehen. So, ich sag, ja, du kommst hier aber nicht rein, es tut mir leid. Du musst draußen bleiben. Und wenn ich dir gerade gleich eine, es tut mir leid für meine Sprache jetzt, okay. Ich rede nicht so. Und wenn ich dir jetzt eine auf die Fresse haue, ich sage, ja, das wirst du wahrscheinlich können, aber ich werde dich nicht schlagen. Was bist du für ein komischer Typ? Ich sage, ich werde dich nicht schlagen. Ich werde dich festhalten, versuchen wegzudrücken oder auf den Boden zu legen, aber ich werde dich nicht schlagen.
Was? Ich hau dir in die Fresse jetzt.
Ich sage, nee, kannst du schon machen, aber ist nicht gut. Und dann stand er, holt sich eine Kippe raus, raucht und sagt, warum schlägst du mich eigentlich nicht? Habe ich dann gesagt, ja, weil ich Christ bin. Er guckt mich an, Christ? Ist das hier so ein Sektending? Er sagt, nein, ich bin Christ. Ich gehöre Jesus Christus an und er möchte nicht, dass ich dich schlage. Ich meine, ich könnte es. Ich könnte dir unglaublich große Schmerzen zufügen. Aber ich lasse es mal. Ich mache es nicht, weil er gesagt hat, nein. Er hat mich angeguckt und meinte, ja, aber ich verstehe das nicht. Warum nicht? Ich dachte, okay, Gottes Wort weitergeben, auch hier. Ich habe mit ihm ein bisschen über Gottes Wort gesprochen und er sagt, ich glaube nicht an deinen Gott. Ich glaube nicht, dass er gut ist. Ich habe den gefragt, warum nicht? Er sagt ganz einfach, ich habe alles in meinem Leben für meine Kinder getan, also für mein Kind und meine Frau. Er sagt, ich hatte eine wunderschöne Frau. Ich habe ihr ein Haus gekauft. Ich habe ihr eine riesen Küche gekauft, was sie haben wollte. Ich habe einfach alles für sie gemacht. Also das war mein Herz. Eines Tages kam er rein, macht die Tür auf in sein Haus, kommt rein und er sagt, links konnte ich die Küche sehen, rechts spielte meine Tochter und ich schaue mir meine Frau an und gucke, wie die sich umdreht. Sie macht ja gerade ein Essen und dreht sich um, sagt, und die lächelt mich an. Ich dachte, boah, Engel lächeln mich an. Ich liebe es. Sie dreht sich um, lächelt ihn an und fällt einfach hin und stirbt. Einfach so. Er sagt, einfach so ist sie hingefallen und gestorben. Sie hatte irgendwie so ein Aneurysma oder irgendwas im Gehirn und tot. Er sagt, erkläre mir mal von diesem Gott, warum er das getan hat. Und jetzt tue ich alles für meine Kind, also für meine Tochter. Er sagt, aber erkläre mir, was habe ich Schlechtes getan? Und jetzt sitze ich den ganzen Tag und rede mit meiner Tochter und versuche ihr das Beste für sie zu geben. Tagtäglich. Ich habe den angeguckt, ich habe gesagt, entschuldige, hast du schon mal ihr aus der Bibel was vorgelesen? Hat sie, nein. Ich sage, ja, dann tut es mir leid. Dann liebst du deine Tochter nicht. Ich meine, das ist ja schon so ein bisschen von mir gefährlich, bei so einem Typen da zu sagen, du liebst deine Tochter nicht, wenn er gerade mit Tränen steht. Aber ich habe den angeguckt, ich habe gesagt, du liebst sie nicht. Er hat mich angeguckt und gesagt, wie kannst du es wagen, sowas zu sagen? Ich habe dem ganz einfach gesagt, du verwehrst ihr den Eingang in das Himmelreich.
Wie? Ich mach doch das Beste.
Ich sage, nein, tust du nicht. Wenn du ihr die beste Botschaft dieser Welt nicht verkündest, wenn du ihr nicht den Schlüssel wenigstens anbietest in das Himmelreich, tust du nicht das Beste für deine Tochter. Wir haben noch lange miteinander gesprochen. Er hat mich angeguckt und meinte, ja, aber was soll ich tun? Ich sage ganz einfach, lies einen Monat lang wenigstens ihr aus der Bibel, aus dem Neuen Testament. Erkläre ihr, wer Jesus Christus ist. Such dir irgendwen, der das auch dir erklärt, wer Jesus Christus ist. Er hat mich angeguckt und sagte, okay, aber wie kriege ich das hin? Ich habe dem gesagt, ich werde einen Monat für dich jeden Tag beten. Aber du musst die beste Botschaft dieser Welt an deine Tochter weitergeben. Sonst kannst du nicht sagen, dass du sie so sehr geliebt hast oder so sehr liebst. Ich glaube, er hat es getan. Leider habe ich von ihm nie wieder was gehört. Was ich damit sagen will, ist, wenn wir Menschen treffen, du gehst diesen Weg in dieser Form mit einer in dieser Form nur ein einziges Mal. Du wirst eventuell viele Menschen nur ein einziges Mal treffen oder sehen. Begegne ihnen mit Respekt und Liebe, aber vor allem die Liebe Gottes, Gottes Worte werden durch dich lebendig. Gemeint ist hier, wir treffen einen Menschen vielleicht einmal im Leben. Vielleicht zweimal, vielleicht dreimal. So wie diese Frau umgefallen ist und einfach gestorben ist. Ich weiß nicht, ob es ihr irgendwer mal erklärt hat, was das Evangelium ist. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwer mal erklärt hat, wie sie ins Himmelreich kommt. Aber so wie diese Frau umgefallen ist, so schnell kann es vorbei sein mit dem Leben. Und dann ist einfach nur die Frage, wohin kommst du? Ich weiß, es ist hart, das sind harte Worte. Aber das sind realistische Worte nach der Schrift. Wohin kommst du? Deshalb, wenn wir irgendwen treffen und wir denken, vielleicht sollten wir ihm die gute Botschaft weitergeben. Vielleicht sollten wir die Liebe Gottes einfach weitergeben. Nett sein, respektvoll sein. Dass wir nicht nur mit unserem Mund evangelisieren, sondern auch mit unserem ganzen Dasein evangelisieren. Gottes Liebe zeigen. Denn ich hoffe, an uns erkennt man, dass wir Kinder Gottes sind. Weil wir sind seine Repräsentanten. Wir sind auf der Erde seine Repräsentanten. Und Paulus sagt, diese Schuhe müsst ihr immer anhaben. Jeden Tag anhaben, damit ihr wisst, den Frieden, Gottes Wort müssen wir immer weitergeben. Das ist wichtig. Genauso wie für die Soldaten es wichtig war, diese Schuhe anzuhaben und diese Piken anzuhaben. Wenn wir das nicht mehr haben, dann können wir nicht richtig kämpfen. Dann können wir unseren Glauben nicht weiter verbreiten. Nun, der Schild des Glaubens. Die Römer hatten früher so ein Schild und hier war meistens entweder komplett aus Holz oder mit Leder überzogen. Und wenn ihr vielleicht aus diesen Filmen geschaut habt, oder diese Filme geschaut hat früher, haben die brennende Pfeile auch mal abgeschossen. Und man sagt, die Römer haben dann oft einfach nur ihre Schilde in Dreck oder Wasser eingetaucht und die Pfeile sind dann direkt erloschen. Und Paulus sagt, so wie diese Schilde damals, so braucht ihr auch die Schilde hier des Glaubens. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Der Glaube für uns ist unvorstellbar wichtig. Hebräer 11 gibt auch so eine Definition vom Glauben. Was bedeutet Glaube? Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Ich habe Jesus nie gesehen. Habe ich nicht. Ich habe Gott noch nie gesehen. Aber anhand dieser Schrift, anhand der Prophezeiungen im Alten Testament, genauso wie im Neuen Testament, kann ich nur an Gott glauben. Wenn ich mir die Natur anschaue, wie der Mensch gebaut ist, entstanden ist, kann ich nur an Gott glauben. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es irgendwas anderes dann gibt, also oder gar keinen Gott gibt. Es muss einen Schöpfergott geben. Und die Bibel sagt uns, wer das ist. Es ist Gott aus dem Alten und Neuen Testament. Und im 1. Petrus steht auch drin, dass die Prophezeiungen uns dabei helfen, an die Schrift zu glauben, an Jesus Christus zu glauben. Nun fast das Letzte, der Helm des Heils. Mit vielen, mit denen ich gesprochen habe, die haben eine Schwierigkeit der Heilsgewissheit. Die sagen, ja, ich kann nicht glauben, dass ich so viel wert bin, dass ich wirklich errettet bin. Ich habe voll die Schwierigkeit mit der Heilsgewissheit. Es gibt einen Unterschied zwischen Heilssicherheit und Heilsgewissheit. Heilsgewissheit ist von dir abhängig, ob du daran glaubst oder nicht. Heilssicherheit ist von Gott abhängig. Er sagt, wenn du zu mir kommst und das Übergabegebet sprichst, gehörst du mir, fertig. Punkt. Keine Diskussion. Aber ob du es glaubst oder nicht, das liegt an dir. Ganz einfach. Und es gibt zwei Bibelstellen, die mir immer wieder durchs Leben geholfen haben, damit ich meine Heilssicherheit habe. Ist einmal Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder an ihn glaubt, nicht verloren geht. Ich meine, so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat er uns geliebt, dass er seinen Sohn gab. Und der zweite ist aus Römer 8,38. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Hohe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Niemand und nichts kann uns von Gott reißen. Wir gehören ihm, egal was geschieht. Und wir werden immer wieder mal in Sünde fallen. Wir werden mal immer wieder irgendwelche Sachen tun. Das ist klar. Aber wir haben einen Ausgang. 1. Johannes 1,9 sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns dort rausholt. Ist ja genauso wie, ich meine, egal wie schön die Ehe ist, irgendwann mal baut ein Mann Mist, Entschuldigung, oder eine Frau. Kommt sehr selten vor, ich habe gehört, nie. Aber dann geht man hin als Mann und sagt, das tut mir leid, das tut mir wirklich leid. Und dann gibt es, ja, okay, ich vergebe dir. Und du denkst, wow, Gott sei Dank, du bist raus. Scherzhaft, aber bei Gott ist es auch so. Gott sagt, ich weiß, dass du Fehler machen wirst, aber komm einfach zu mir, sag es mir und ich vergebe dir. Ganz einfach. Und das muss uns immer bewusst sein. Und er sagt, ich werde dich doch nicht rausschmeißen. Du gehörst mir, du bist mein Kind. Und ganz ehrlich, egal was die Kinder tun, die Eltern vergeben denen doch ständig. Die Großeltern schon eher. Also die haben eigentlich, soweit ich weiß, immer nur so ein Vergebend für die Enkelkinder. Auch wenn die Enkelkinder echt mal viel Blödsinn machen. Ach komm, bist ja klein Lausbub, komm her, alles gut. Er sagt, vergiss nicht, ihr werdet niemals getrennt sein von Gott. Niemals. Nun, das ist die einzige Waffe, wir kommen zum Schluss, das ist die einzige Waffe, die wirklich wir gebrauchen können. Und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Wenn wir mit irgendwem diskutieren, irgendwen angreifen, dann wirklich mit dem Wort Gottes. Das ist mir am liebsten. Ich bin kein Pazifist, aber ich mag Kriege nicht. Ich mag Waffen nicht wirklich. Und deshalb Gottes Wort, das ist wichtig. Wie man damit umgeht, möchte ich am Schluss in den letzten 2 Minuten noch zeigen. Wie Adam damit umgegangen ist und wie Jesus damit umgegangen ist. Also, 1. Johannes sagt, es gibt 3 Formen der Sünde. Hauptformen. Lust des Fleisches, Lust der Augen, Hochmut des Lebens. Das eine zieht uns weg vom Gottes Willen. So, ihr seht, sind wir wieder. Vom Gottes Willen, Lust der Augen vom Gottes Wort und Hochmut des Lebens von der Anbetung. Weil Hochmut sagt, ich bin toll, du nicht. Also zieht es uns weg und wir schauen auf uns. Das Problem ist hier, was es zerstören kann. Lust des Fleisches kann unsere Abhängigkeit von Gott zerstören, weil wir von ihm nicht mehr abhängig sind. Lust der Augen, unser Vertrauen auf Gott und Hochmut des Lebens, unser Gehorsam gegenüber Gott. Nun haben wir jetzt ein Beispiel von Adam. Genau diese 3 Elemente sind auch Adam begegnet im Garten Eden. Und er hat vollkommen auf der ganzen Linie versagt. Vollkommen. Adam und Eva haben versagt. Und die Bibel sagt, und deshalb kam auch durch Adam die Sünde. Versagt, weil die sich darauf eingelassen haben. Nun kommt Jesus. Wie hat er das Schwert benutzt? Er hat einfach aus dem 5. Buch Mose zitiert. Das eine war, als man ihnen gesagt hat, Lust des Fleisches, da kam der Satan und sagt, ach komm hier. Jesus sagt, nein, warte mal. Mose 5, 8 bis 13. Mose 5, 5. Mose 8, 3, so. Nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Dann kam der Satan an, Lust der Augen. Ja, wie sieht's aus? Sagt Gott, Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Punkt. Und geht weg. Und da steht drin, und der Satan wich. Da kam der Satan wieder das dritte Mal. Ja, Jesus, wie sieht's aus? Und er sagt, also Hochmut des Lebens, ich werde dir alle Schätze dieser Welt geben, du kriegst alles. Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Punkt. Keine Diskussion. Mit dem Wort Gottes hat er das geschafft. So setzt man das Wort Gottes ein, so setzt man die ganze Waffenrüstung ein. Es war viel, ich weiß das, aber ich hoffe, ich glaube, ihr kennt auch immer wieder die Waffenrüstung Gottes. Setzt euch vielleicht heute nochmals hin oder morgen oder irgendwann mal und liest sie euch nochmals durch, vielleicht in der NGÜ, Neues Leben, was auch immer, und schaut euch das an. Das werde ich auch heute machen, nochmals anschauen und denken, ist es wirklich so? Habe ich diese Rüstung an? Glaube ich Gott? Glaube ich nicht Gott? Das ist ein Prozess, den wir wahrscheinlich unser Leben lang immer wieder überprüfen müssen und daran uns ausrichten müssen. Diese Waffenrüstung Gottes anzuziehen, damit wir bestehen können und überstehen können, dieses Leben hier auf der Erde. Amen.